Werbung.
So Kai, jetzt mal eben ein kurzer Break. Du hast mich nämlich neugierig gemacht.
Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Das kommt überraschend.
Du hast mir vor kurzem hier im Bobcast gesagt, wie ich Geld und viel Zeit sparen kann.
Ja, klar. Ich habe dir von Finanzguru erzählt, weil du nie Zeit hast und alles Bürokratische nicht magst.
Ganz genau.
Ja, mit Finanzguru erhältst du einen perfekten Überblick über deine Finanzen.
Absolut. Ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass ich viel zu viel für meinen Strom bezahle. Mhm. Also doppelt so viel. Und das seit Jahren.
Ja, ich müsste meine Abos, die ich gar nicht mehr nutze, auch mal wieder durchgehen.
Habe ich gemacht. Lohnt sich.
Also, verbindet alle eure Konten. Egal ob Girokonto, Kreditkarte oder Depot. Alle Einnahmen und Ausgaben werden mit Finanzguru automatisch kategorisiert und übersichtlich in der App aufbereitet. Und mit Finanzguru Plus bekommt ihr für 2,99 Euro pro Monat Zugang zu weiteren tiefergehenden Analysen eures Kaufverhaltens. Zum Beispiel detaillierte Budgetanalysen und personalisierte Finanztipps. Einmal ein Konto verbunden, zeigt euch die App alle Verträge übersichtlich an. Überflüssige Verträge können sogar via Fingertipp gekündigt werden, und zwar rechtssicher.
Ich kann schon mal sagen, mit dem Strom klappt das prima.
Das ist gut, also App downloaden, Konto verknüpfen, auf dem Homescreen auf Profil klicken, oben rechts und den Gutscheincode eingeben.
Ah, gibt's für alle wieder Gutscheine?
Ja, alle Bobcast-Fans bekommen Finanzguru Plus 3 Monate kostenlos. Mit dem Code Bobcast, alles groß geschrieben. Normalerweise gibt's das nur 7 Tage kostenfrei.
So muss es sein.
Also klickt jetzt alle auf finanzguru.de oder holt euch die App direkt in eurem App Store. Eine Verlinkung dorthin findet ihr auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge.
Werbung Ende.
Holly, hallo, Andreas og Kai Ragnarsson ønsker dere velkommen i Mysterium Vikernes gull.
Oh, das hört sich ja wunderbar an. Sehr schöne Begrüßung. Toll.
Gut, ja, ne? Ich habe auch schon meinen Wikingerhelm auf, Andreas. Mhm. Hallo, schön dich zu sehen.
Schön, dich
übrigens
zu sehen.
Ein riesen Fun-Fact, da wird man in Norwegen sofort darauf hingewiesen, Wikingerhelme hatten keine Hörner. Das ist historisch verbrieft.
Ja. Weil die im Kampf hinderlich gewesen wären. Da hätte man dann einfach auf den Helm geschlagen und dann hätte man das Gleichgewicht von den Wikingern sofort durcheinander gebracht. Deswegen hatten die keine Helme, das stimmt. Keine Hörner, ja.
Genau, es gab zwar so zeremonielle Hörner ab und zu mal, aber der gemeine Wikinger bei seinen Raubzügen hatte keine Hörner auf. Das ist hier in Norwegen allen sehr wichtig.
Ja, aber übrigens ganz kurz mal bevor, sagst du eigentlich Wikinger oder sagst du Wikinger, wie es ja eigentlich wirklich richtig heißt? Das heißt Wikinger.
Ich weiß gar nicht, ich lande bei so Worten mittlerweile immer so zwischen den Stühlen, weil ich...
Es heißt ja auch Hämorrhoiden. Und es heißt Espresso.
Drei Espresso-Hämorrhoiden, bitte. Okay, sehr schön, dann haben wir das geklärt, die Serviceleistung im Podcast gleich am Anfang mal erfüllt. Ja, natürlich eine Folge jetzt, die mir thematisch irgendwie sehr nahe liegt. Was ich,
das kann ich mir vorstellen,
fand, Andreas, vielleicht mal so ganz anders angefangen. Das ist ja eine Folge von 1989 und ich kann mich tatsächlich...
89 rausgekommen.
Rausgekommen, genau. Ich kann mich noch erinnern, als die rauskam. Und das hatte jetzt so was Melancholisches für mich beim Wiederhören. Ich war da nämlich, 13 war ich dann schon und kann mich erinnern, dass ich an dieser Folge so ein bisschen festgemacht habe, dass ich, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen zu alt bin für die Kinderhörspiele. Die Pubertät war da jetzt schon so im Gang und man war irgendwie an anderen Sachen interessiert. Und in meinem Fall war das dann auch echt tatsächlich so die Musik. Ich habe dann immer diese Hörspielkassetten immer in so einem kleinen Geschäft gekauft bei uns und habe dann gemerkt, die haben ja auch Musiksachen, ich kaufe jetzt mal lieber hier und so. Und deswegen verbinde ich diese Folge so ein bisschen mit diesem Gefühl. Ne? Das kennt man ja auch so, dieser Übergang vom Kind zum Erwachsenen. Auch so, wenn man irgendwann nicht mehr spielen konnte richtig.
Ja.
Ich weiß noch so, wenn ich noch so Lust hatte zu spielen, mein Playmobil-Piratenschiff da rausgeholt habe und dann gemerkt habe, nee, das ist nicht mehr das Gleiche wie früher. Mhm. Irgendwie ist die Kindheit vorbei. Man konnte das natürlich nicht so formulieren richtig, aber deswegen ist diese Folge so, ja, so ein bisschen melancholisch eingefärbt für mich mit so einer Erinnerung. Trotzdem Spaß gemacht, die zu hören. Wie war denn das für dich zu dieser Zeit? Was hast du da für Erinnerungen dran, als ihr die aufgenommen habt?
Ja, wo du sagst, also wenn ich mich jetzt an diese Zeit zurückerinnere, also wir haben ja dieses Hörspiel und das nächste, der schrullige Millionär,
ja.
Das haben wir an einem, wahrscheinlich an einem Wochenende, denke ich mal im August, September 88 in Hamburg aufgenommen, beide Folgen. Mhm. Ja. Ich dachte eigentlich, und das ist wirklich verrückt, dass das für mich jetzt der letzte Einsatz als Bob Andrews bei den drei Fragezeichen sein würde, denn Frau Körting erzählte uns das irgendwann mal, wahrscheinlich am Telefon, die Originalbücher dieser Three Investigators Reihe, die würden in den USA nicht mehr so gut laufen. Und man würde die Serie in Amerika demnächst einstellen. Und dann könnten natürlich auch keine deutschen Bücher mehr erscheinen. Und deswegen würde man wahrscheinlich auch keine Hörspiele mehr produzieren können. Gäbe da in Amerika, meinte sie, Überlegung, dass man Justus, Peter und Bob dann womöglich noch in einer anderen Serie oder in einer neuen Serie auftauchen lässt. Aber das wäre alles noch sehr vage. Und die Wikinger und der Millionär wären jetzt aber erstmal die letzten Hörspiele, die man aufnehmen könnte. Und außerdem, wo du es gerade sagst, man orientiert sich dann an was anderes und viele Leute fingen dann sowieso an, sich nicht mehr so oft diese Kassetten zu kaufen. Mhm. Die Verkaufszahlen gingen so ein bisschen zurück und ich meine, wir haben zwar irgendwann mal so eine goldene Schallplatte bekommen, aber es war eher so ein Werbegag. Wir hatten ja nie erfahren, wie die Verkaufszahlen waren.
Ja. Ja, ja.
Aber zu der Zeit liefen die Hörspiele eben auch nicht mehr so gut wie noch ein paar Jahre zuvor und das bedeutete dann damals in diesem Sommer 88 für uns alle, dass wir überhaupt nicht wussten, ob es mit den drei Fragezeichen Hörspielen irgendwann weitergeht und ob überhaupt und unter welchen Bedingungen. Könnte ja sein, dass wir dann umbesetzt werden, wenn sie wirklich so ein Spin-off machen, konnte ja keiner sagen. Und was auch noch zeitgleich passierte, war, dass ich schon Anfang 88 den Plan hatte, mit einem Freund zusammen nach Asien zu reisen.
Ja,
für unbestimmte Zeit. Ich wollte unbedingt nach China. China war für mich so ein Sehnsuchtsland, denn China fing langsam an, sich diesem Individualtourismus zu öffnen. Und von Provinz zu Provinz gab es da unter Backpackern so eine Goldgräberstimmung. Jeder wollte dieses Land bereisen und Regionen und Ecken im Landesinneren besuchen, die teilweise noch nie einen Europäer oder einen Amerikaner gesehen hatten. Das fand ich unglaublich reizvoll. Ich war jetzt 23 und dachte, wenn ich jetzt älter werde, dann mache ich so eine Reise nicht mehr. Und deswegen habe ich mir dann im September 88, kurz nach den Aufnahmen zu den Wikingern und zum Millionär, zusammen mit einem alten Schulfreund, Jens, ein Visum besorgt und ein Ticket für die Transsibirische Eisenbahn.
Ja.
Ich habe meine Wohnung im Wedding, ich habe damals in der Turiner Straße zusammen mit Wolfgang gewohnt, den kennen wir ja noch von der Fesselaktion mit Ina. Dann habe ich mein Auto verkauft, habe mich von meiner Freundin verabschiedet und dann war ich einfach nur gespannt, wohin es mich verschlägt. Ich hatte genau 8000 D-Mark zur Verfügung, die hatte ich in so einem Geldgürtel in bar dabei. Oh. Das hatte ich verdient.
Auch super. So ein Batzen mit
Geld. Das muss ja immer was dabei sein. Also, ja. Ich hätte ja auch Traveler-Checks haben können, aber ich hatte wirklich alles nur in bar. Ich hatte Dollar. Und dann, genau, das Geld hatte ich bekommen oder hatte ich verdient durch diese Drehtage bei den Wicherts. Ja. Und dann dachte ich, wenn das Geld alle ist, dann reise ich weiter nach Thailand. Dann arbeite ich da als Koch oder auf dem Reisfeld oder werde Tauchlehrer, irgendwas. Und Frau Körting wusste natürlich, dass ich diese Reise machen wollte. Das hatte ich vorher schon angekündigt. Aber das fügte sich natürlich wunderbar genau in diese Lücke, wo jetzt keine Hörspiele mehr aufgenommen werden konnten. Und ganz ehrlich, wenn Frau Körting, hätte sie natürlich niemals gesagt, aber wenn sie mir das Messer auf die Brust gelegt hätte und hätte gesagt, du musst aber zur Verfügung stehen, wir müssen jetzt hier wirklich alle 3 Monate eine neue Folge aufnehmen, dann hätte ich ihr geantwortet, das tut mir leid, dann muss Bob Bob Andrews umbesetzt werden, denn ich muss nach China, dann muss es einen anderen Sprecher geben. Und heutzutage wäre das natürlich überhaupt kein Problem gewesen. Hätte man die Reise gemacht und dann hätte man dann irgendwann in Shanghai ein Studio gemietet, gebucht, in Kalkutta oder wo auch immer. Und da hätte ich dann meinen Part geixt, eingesprochen, das hätte funktioniert. Aber das war eben noch in den 80ern. Vor dieser globalen Vernetzung, wenn man weg war, dann war man weg. Und ich war eben wirklich total weg. Ich war ja hinter dem eisernen Vorhang. Selbst meine Mutter hatte wochenlang nichts von mir gehört. Irgendwann kam dann mal ein Brief von mir.
Es gab ja auch keine Handys dann natürlich. Ne? Man hat nicht eine SMS mal geschickt, aus China schon gar nicht.
Das war dann alles Poste Restante. Wenn man dann eine Antwort bekam, muss man dann zum Postamt gehen in den größeren Städten. Mhm. Und in Russland war ich sowieso unerreichbar. Ich war dann in Sibirien. Mit der Transsib war ich dann in Irkutsk, weiter nach Peking. Dann bin ich mit dem Kohlendampfer den Yangtze-Kiang runter bis nach Chongqing. Und dann war ich sogar vorher noch in Wuhan. Ja. Auf diesem berüchtigten Tiermarkt. Es wundert mich überhaupt nicht, dass da Jahre später dieses Coronavirus ausgebrochen sein soll. Ich habe da Sachen gesehen, die da verkauft wurden. Die gibt's überhaupt nicht. Irgendwelche Schlangen, die man roh runterschlucken konnte. Ganz kleine Flughunde. Mir ist schlecht geworden.
Ich sag mal so, Andreas, bei deiner kriminellen Vorgeschichte, Brandstifter, Entführungen, ich würde es nicht wundern, wenn wir dir auch Covid-19 zu verdanken hätten. Aber das wird ein
Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Aber ich weiß noch, ich bin wirklich total krank geworden in Wuhan. Ich habe den ganzen Schlafsaal vollgekotzt. Und dann bin ich weiter nach Tibet und das habe ich geliebt. Das fand ich wirklich toll. Die Menschen da, dieses Ursprüngliche. Wir mussten dann aber das Land verlassen, weil es zu Unruhen kam unter den Mönchen. Gab es dann so einen Aufstand. Chinesisches Militär kam an. Die Leute wurden erschossen. Das war wirklich furchtbar. Und deswegen mussten alle Ausländer innerhalb von ein paar Tagen Lhasa verlassen. Hieß dann entweder zurück nach China oder eben über den Himalaya nach Nepal. Und so bin ich dann über Umwege, wir sind dann sogar eingeschneit worden, das stand dann später auch sogar mal hier in Deutschland in der Zeitung, 25 Personen aus 15 unterschiedlichen Ländern sind da eingeschneit worden, bin ich dann später in Nepal gelandet und in Varanasi, in der ältesten Stadt der Welt, wie man sagt, versackt. Und da bekam ich dann alles, was man sich vorstellen kann, Amöbenruhe und Bang Lassi habe ich probiert und habe mir Leichenverbrennungen am Ganges angeguckt. Es war wirklich ein Trip. Aber irgendwann war das Geld zu Ende. Ich hatte 8.000 Euro. Ich habe wirklich gut gelebt, muss man sagen. Das ging damals noch. Und dann bin ich zurück nach Italien. Da habe ich dann meine Freundin wieder getroffen. Ich war zu der Zeit zusammen mit Maud Ackermann.
Ja.
Und dann haben wir uns in Italien in Bagno Vignoni getroffen. Und da wollte ich mir dann den Drehort von Nostalgia von Andrei Tarkowski angucken. Ah. Und dann war ich irgendwann im April wieder in Deutschland und irgendwann, wahrscheinlich dann im Winter 89, gab es dann wieder neue Folgen. Gefährliche Fässer und giftiger Gockel. Und dann ging es plötzlich mit den drei Fragezeichen weiter.
Hast du denn auch Kontakt gehabt mit Frau Körting? Nee. Überhaupt nicht zwischenzeitlich. Da kam einfach irgendwann. Hast du ihr Briefe geschrieben?
Ich war ja auf dem Reisfeld.
Genau. Liebe Frau Körting, heute
saß ja
auf
einer Säule mit Bang Lassi. Sehr gut. Nein.
Okay, aber deine Mama kennt die ganzen Geschichten oder erfährt die jetzt zum ersten Mal hier im Podcast?
Die kennt schon die Geschichten, aber ich habe ja damals Super 8 Filme gedreht.
Ja.
Und die hat sie noch nicht gesehen.
Okay, gut.
Super 8 Filme. Auf Schwarz-Weiß habe ich die gedreht.
Ach, geil, ja. Super. Ja. Gut, ist vielleicht besser so, wenn sie die nicht sieht, je nachdem. Ich muss einmal für alle kollektiven Kassettenkinder kurz durchatmen, dass Bob Andrews mit George von den fünf Freunden zusammen war. Das bin ich jetzt schuldig uns allen. Das ist ja grandios, Andreas. Aber das wird ein anderer Podcast. Das machen wir.
Ja, das wird ein anderer Podcast.
Anderes Mal. Toll, ich finde es immer super, diese Vorstellung oder sich auszumalen, was zu den Zeiten los war. Ne? Immer wenn man diese Veröffentlichungsdaten sieht, so wann kam diese Folge raus, was war da, was war mit mir los, was war mit euch los und dass hier wirklich so eine Zäsur war, schon irre. Merkt man vielleicht auch ein bisschen, ne? Können wir ja in den nächsten Folgen uns dann mal anschauen, was da so passiert.
Absolut, darüber werden wir reden, denn die neuen Folgen wurden wirklich nach dem Mauerfall aufgenommen.
Genau, da ist eine andere Tonalität sowieso auch und wird ja auch heftig diskutiert.
Wir sind älter geworden,
nach wie vor,
weiser.
Was ist dann was sind die Klassiker eigentlich, ne? Was macht das aus? So, aber jetzt darüber würde ich sagen, steigen wir mal ein ins Gold der Wikinger und ich lese den Klappentext.
Das Gold der Wikinger.
Auf der Insel Ragnarsson Rock geschehen geheimnisvolle Dinge. Fotos, die Bob gemacht hat, müssen der Schlüssel sein. Doch Justus, Bob und Peter, die drei Detektive, können zunächst nichts Besonderes darauf entdecken. Aber dann heult ein Wolf auf der Insel und Justus spitzt die Ohren. Kommt er dem Geheimnis auf die Spur? Natürlich, ja, kommt
Ragnarsson. Du hast es jetzt endlich richtig ausgesprochen.
Richtig gestellt. Das ist ja auch in skandinavischen
Hätte
Sprachen
keiner geschafft.
Immer lustig, ja. Weil es gibt ja verschiedene Dialekte, wo entweder das R gerollt wird oder nicht. Die haben ja auch beide Rs, deswegen kann man das unterschiedlich machen. Aber ich finde ein gerolltes R immer ganz schön. So auch wie diese Folge, wenn ich mal anfangen darf. Ich habe ja schon gesagt, dass ich die so leicht melancholisch eingefärbt immer wahrgenommen habe durch diese Abschiedszeit, die ich da so hatte als Kind. Jetzt beim Wiederhören dachte ich aber, nee, das ist eine Folge, die hat doch noch so ein Klassiker-Flair. Da sind auch tolle Gruselelemente drin, ne? Also apropos hier das Heulen auf der Insel im Nebel, Hardcore.
Ein bisschen wie Geisterinsel.
Total.
Da ist ziemlich viel abgekupfert worden. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz mit den Facts kommen, dann steigen wir richtig ein. Also, The Mystery of Wreckers Rock. Ja, also das Geheimnis oder das Rätsel um den Schiffbruchfelsen, ungefähr übersetzt, von William Arden in Amerika erschienen am 12.09.86 und das Hörspiel kam raus am 1.4.89 im April.
Genau, richtig. Ja, und ich finde, dass doch recht kurzweilig erzählt ist. Ne? Mit so 46 Minuten auch eher ein bisschen knapper gehalten. Nur am Ende dann, wenn die Verschwörung aufgelöst wird, dann geht es ein bisschen extra schnell. Man muss sich dann da einfach irgendwie auf Justus verlassen. Der übernimmt dann auch vollends und Peter und Bob verstummen immer mehr. Ich finde, vorher ist nämlich eigentlich ganz schön ausbalanciert. Da habt ihr alle einige Szenen, wo ihr auch schön spielen könnt. Peter hat einen Angstanfall und Bob, fand ich sehr schön, darf mal wieder Recherche präsentieren. Richtig schön. Ich mag diesen Fall aus vielerlei Hinsicht, auch diese Geräuschkulisse, immer vielleicht, wenn es so ein maritimes Sounddesign ist, da stelle ich mir immer dann Frau Körting vor, die nochmal extra Aufnahmen auf der Außenalster macht für irgendwelche Boote und sowas.
Auf jeden Fall für den Außenborder, der klingt ja so ein bisschen wie ein Laubbläser, finde ich.
Genau, da hat sie mit Laubbläser auf der Alster rumgefahren, wunderbar.
Mit 5 PS.
Ja. Sehr gut. Bevor wir einsteigen, kurzer Blick aufs Cover. Ich finde, passt. Oder? Zum Inhalt ist eigentlich ganz gut. Ich musste dran denken, sieht ein bisschen aus wie so eine Vergrößerung aus einem Comic oder so ein Screenshot aus Vicky und die starken Männer. Und da wären wir dann natürlich.
Oder Erik der Wikinger.
Genau, ja, genau. Da wären wir dann natürlich auch wieder bei der Thematik. Passt ja. So, und jetzt steigen wir ein mit den drei Fragezeichen im Boot und 7 Wikinger gegen 6 Indianer.
Bob machte eine ganze Serie von Aufnahmen, bis die Schlacht mit dem Sieg der Wikinger endete. Da aber wurden er und seine Freunde plötzlich aufgeschreckt. Ein führerloses Boot trieb auf sie zu und stieß mit ihrem Boot zusammen.
Das Boot muss sich irgendwo losgerissen haben.
Ja, das Ankertau hängt schlaff im Wasser.
Was sind denn das für dunkle Flecken da an der Riemendolle? Da und an der Oberkante der Bordwand. Das sieht ja aus wie
Blut.
Ob sich jemand verletzt hat? Sieht aus, als wäre jemand gestürzt und hätte sich an der Dolle den Kopf aufgeschlagen.
Mit dem Boot war jemand zum Angeln rausgefahren. Ja. Da ist ein Angelkasten. Ich meine den Eimer für Köder da, wir auch einen haben. Ja. Sandwiches und einen Apfel. Eine große Schwimmweste.
Nur die Angelrute mit der Rolle fehlt.
Da liegt ja auch ein Hut mit breiter Krempe und Ölzeug. Mein Gott, alles ist voller Blut.
In diesem Boot hatte jemand einen Unfall. Die Frage ist nur, wo befand sich das Boot, als es geschah?
Wie meinst du das, Justus? Was spielt das für eine Rolle, wo das Boot war?
Es geht darum, ob es in Ufernähe oder draußen auf dem Meer passierte. Und war der Angler allein? Konnte ihm jemand helfen?
Oder wurde er von einem anderen umgebracht?
Keine voreiligen Schlüsse, bitte. Bisher können wir nur Vermutungen anstellen.
Ja, hier hat man natürlich als Kind aus Frankfurt, lang von der Küste entfernt, interessante Sachen gelernt. Riemendolle, ein super Wort.
Das weiß man doch.
Das war mir jahrelang irgendwie so ein bisschen unklar. Ich dachte immer irgendwie, das ist so eine Halterung, wo so Taue durchlaufen. Aber es ist natürlich
Riemen die sind die Ruder die und die Ruder. Dolle ist genau die Halterung. Diese
Verankerung für dafür
ja, genau.
An der Oberkante der Bordwand. Wieder was gelernt, sehr schön. Ja, eigentlich ein schöner Einstieg hier, oder? Es geht doch gleich sofort richtig los.
Zackig und auch schöne Perspektiven. Diese kämpfenden Männer übrigens, das ist eine Konserve, die auch beim verschwundenen Schatz benutzt wurde, als Justus, Peter und Bob von den Kleinwüchsigen angegriffen werden. Dann macht Bob ja auch noch Fotos, was immer schwierig ist, das akustisch umzusetzen. Ja. Du drückst ja eigentlich beim Fotomachen immer nur auf den Auslöser, was man ja eigentlich nicht hört. Also fängt man dann, wenn man das vor dem Mikrofon macht, immer an, so ein bisschen blöde Atmer von sich zu geben, die dann andeuten sollen, dass man gerade beim Fotografieren ist.
Überanstrengend.
Eigentlich so, als ob ich mir die Hose ausziehe.
Was fotografierst du da?
Da ist weniger immer mehr. Gut, aber auch noch, wenn Peter den Motor anschmeißt, das finde ich, klingt ja jetzt so, als ob er in eine Mohrrübe beißt. Das ist ganz komisch.
Ja, genau.
Ganz seltsamer Sound.
Das stimmt, das sind auch immer, manchmal ist es auch schwierig, wenn diese Einzelsounds, auch wie die Fotos, dann zu nah abgenommen sind eigentlich. Die sind dann nämlich so zu nah und dann entsteht da so ein Ungleichgewicht, so ein akustisches. Ist so ein bisschen komisch, ja, das stimmt. So, aber also ich bin da total drin dann irgendwie. Ein tolles Szenario. Es gibt also diese Vorgeschichte, die Wikinger gegen diese Kuhmesch, die damals eben ja sich tatsächlich auch begegnet waren. Und dann wird's aber ganz spannend mit diesem Boot, Blut drin. Was ist da passiert? Man sieht sofort der weiße Hai vor sich, ne? Irgendwie wurde ein Fischer geschnappt. Das ist richtig unheimlich. Ja. Und dann auch nochmal ganz schön, wenn das Ganze im Hafen abgefangen wird, wo schon Kommissar Reynolds wartet und auf die völlig aufgelöste Mrs. Manning trifft.
Mr. Manning ist gestern Abend mit diesem Boot zum Fischen rausgefahren. Deute ich Ihr Kopfnicken richtig, Mrs. Manning?
Ja, ich weiß es ganz genau. Ich habe ihn ja zum Boot gebracht.
Er wollte schon vor Stunden zurück sein, aber er ist nicht gekommen und hat sich auch nicht gemeldet.
Gemeldet, Kommissar? Hat er denn ein Funksprechgerät?
Ja, er hat das Gerät immer griffbereit in der Tasche seiner Anglerjacke.
Wir haben versucht, ihn über Funk zu erreichen, aber er antwortet nicht.
Warum ist er nur so weit rausgefahren? Das hat er doch sonst nie gemacht. Was hat er am Ragnarsson Rock gesucht?
Ja, Miss Manning, laut Sprecherangaben soll das eine gewisse Julia Mannkopf sein. Ja. Das ist aber ein Pseudonym für Michaela Kreisler. Und das ist die Frau von unserem Inspektor Kotter, von Holger Malig. Okay. Und die Mutter von Leo Malig. Und Leo Malig ist unter anderem die deutsche Stimme von Chris Pratt aus Jurassic World und Avengers und Guardians of the Galaxy. Leider ist Michaela Kreisler im August 2017 in Hamburg verstorben, aber die war öfter bei den drei Fragezeichen dabei.
Mhm. Ist auch eine,
macht sie sehr gut.
Finde ich schön und irgendwie auch liegt tatsächlich auch ein bisschen an Dräger, der das so einfühlsamer spielt als Reynolds. Ne? Das ist ein einfühlsamerer Reynolds, der ist nicht so abgebrüht wie Horst Frank wahrscheinlich gewesen wäre.
Nicht so poltrig, das stimmt.
Und da ist es, also man, da wird es wirklich echt ernst und angefasst in dieser Sequenz. Da hat, fühlt man schon mit, was ist mit dem passiert. Ne? Naja, und dann kippt die Stimmung und Sam Ragnarsson tauchte auf. Da ist es dann eine ganz andere.
Sam,
ja, genau. Richtig, eine ganz andere Stimmung.
Hey, ihr da, wartet mal. Ich muss mit euch reden.
Der sieht aus, als ob er Rocky Beach kurz und klein schlagen will.
Seid ihr die Burschen, die da heute vor Ragnarsson Rock die Fotos gemacht haben?
Gibt's irgendwelche Probleme?
Nein, nein. Ich möchte nur die Aufnahmen kaufen. Ich nehme sie euch alle ab.
Na, die habe ich ja noch gar nicht entwickelt. Außerdem hat mein Vater sie bei mir bestellt, für die Redaktion der Zeitung.
Schön, dann komme ich mit euch und warte, bis sie entwickelt sind. Mir genügen im Grunde genommen zwei oder drei Bilder, aber die würde ich mir gern aussuchen.
Tut uns leid, aber Bobs Vater möchte sich die Bilder erst selbst ansehen. Und für alle, die er uns abkauft, will er die Exklusivrechte. Später zeigen wir ihnen dann gern die Fotos, die Mr. Andrews nicht übernehmen möchte.
Ja, genau so können wir es machen. Morgen gebe ich Ihnen die restlichen Aufnahmen, Mr.
Sam Ragnarsson. Mein Vater ist der Zahnarzt Ingmar Ragnarsson. Ich bezahle einen guten Preis, aber ich will die Fotos zuerst sehen.
Geht aber nicht, Mr. Ragnarsson. Bis morgen.
Ich brauche die Bilder gleich und nicht erst morgen. Wenn ihr Blödmänner keine Vernunft annehmen wollt, dann kann ich auch andere Seiten aufziehen.
Na, der ist aber geladen.
Total. Er sollte aber ursprünglich, steht auch, glaube ich, in den Credits drin, Marco Kröger sein. Das ist dann aber Lutz Harder geworden, wahrscheinlich, weil der in letzter Minute abgesagt hat. Deswegen steht immer noch Marco Kröger. Lutz Harder, die Stimme von Buddel bei Bob der Baumeister. Ja, in seiner Rolle als Sam ist er ja so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie, ja. Wohnt da in diesem verwahrlosten Holzhaus am nördlichen Stadtrand von Rocky Beach. Und eigentlich finde ich, das hätte man so ein bisschen hören müssen. Der hätte irgendwas Markanteres ja, noch stimmt. in die Stimme legen können. Zumal man den ja auch später nochmal hört, wissen wir ja. Und man da eigentlich seine Stimme nicht erkennen darf. Mhm. Das fehlt leider so ein bisschen, finde ich. Mhm,
genau, er ist scharf, ist er, auch unsympathisch. Aber genau der Hintergrund, dieses Rausgefallen aus der Familie, wie du sagst, das hätte man noch so ein bisschen mehr mittransportieren können. Ne? Das ist so ein bisschen sauber.
Er klingt da eher wie so ein, er hätte so ein bisschen mehr spielen können.
Mhm. Dann wird's ganz interessant, eine Stelle, Andreas, jetzt muss ich dich mal fragen, was hier los war. Wir sind nämlich dann bei Bob zu Hause, der über den verschwundenen Angler im Radio hört. Und der Nachrichtensprecher hat eine Fehlbetonung und Bob reagiert da etwas, abgeschnitten.
Die Küstenwache ist immer noch auf der Suche nach William Manning, einem Auto.
Die Lokalnachrichten.
Beach. Sein führerloses Boot wurde gestern von drei Jungen aus Rocky Beach gefunden. Bob Andrews, Peter Shaw und Jonathan Jonas.
Oh nein, Mannings die schnallen einfach nicht, dass er Justus heißt.
Und so besteht wenig Hoffnung, dass der Angler noch am Leben ist.
Wolltest du da noch mehr sagen oder war keine Zeit?
Da ist geschnitten worden.
Man hört
da ist wirklich geschnitten worden, mitten im Satz. Und das liegt daran, dass Bob im Skript eigentlich sagen sollte, die schnallen einfach nicht, dass er Justus heißt und nicht Jonas. Und ich hätte aber eigentlich sagen müssen, dass er Justus heißt und nicht Jonathan.
Ah,
das hat ja der Nachrichtensprecher gesagt.
Genau, richtig.
Da haben wir dann aber leider geschlafen, weil wir das nicht zusammen aufgenommen haben. Und diese Stimme von diesem Nachrichtensprecher, das ist übrigens Boris Tessmann.
Ja.
Der Eddie-Sprecher bei den Ghostbusters-Hörspielen, die man dann wahrscheinlich zur gleichen Zeit bei Frau Körting aufgenommen hat. Und auch die Stimme von Patrick Dempsey aus Grey's Anatomy.
Ja, sehr gut, genau. Ich finde diese ganze Szene bei den Andrews zu Hause eigentlich ganz schön. Das ist so ganz schön verteilt irgendwie, wie Bobs Vater und Mutter da diese Backstories erzählen.
Ne? Ja, aber was erzählt denn der Vater davon? Die Ventile muss man fluten lassen. Ja, okay. Das ist ja totaler Quatsch.
Gut, der ist nicht
flutest so. Flutest doch das Schiff und dann die Ventile. Du machst die Ventile auf.
Ja, ja.
Um das okay. Schiff zu fluten. Und das hätte doch Günther König, also jetzt der Vater von Bob, wirklich wissen müssen, weil er ist ja nun auch der Traumschiffkapitän.
Natürlich.
Das muss man doch als Kapitän muss man
da
das
muss man wissen. Da habe ich nicht so genau hingehört. Ich war ganz gefesselt.
Es steht im Skript
ja,
und du hinterfragst jetzt nicht, was das
aber
alles.
Du hast völlig
du liest,
recht.
Was da steht und dann hast du den Salat.
Ich war aber voll auf der Anthropologie und dieser Backstory mit den Kuhmesh und was da alles passiert
das
war.
Das ist natürlich spannend. Das ist
so.
Schön.
Ja. Und das fand ich ganz schön ausbalanciert, dass da Vater und Mutter irgendwie gleichberechtigt ein bisschen erzählt haben, was wir an Backstory alles brauchten.
Ja.
Fand ich
ja.
ganz schön. So, und dann wird's ja dramatisch, denn der arme Bob, der die Negative zu seinem Vater in die Redaktion bringen soll, fällt einfach mal in den Graben und wird von einem weißen Pickup abgedrängt. Das müssen wir uns mal anhören.
Ich muss irgendwo abbiegen, wo sie mir nicht folgen können. Ach nein, zu spät. Er rückt auf. Der Spul.
Mensch, pass doch auf!
Nun gibst du schon her.
Lassen Sie mich. Nein. Nicht den Fotos.
Zu spät.
Nein, ich brauche die Fotos. Verflixt. Wer hat mir die Negative geklaut? So eine Gemeinheit.
Sich auch ein bisschen mehr wehren.
Ja, es war nicht wirklich viel Widerstand da.
Ne? Naja,
ja, aber gut, es ist ja auch traumatisch, erstmal da abgedrängt zu werden. Ja? Verfolgung finde ich immer hart, sowas. Wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist und plötzlich ist dann da so ein Wagen hinter dir.
Ja, aber totale Stranger Things-Atmosphäre,
ja.
Ne? Total, ist absolut. Man sieht es vor sich.
Absolut.
Ganz schön.
Und hier passt jetzt vielleicht, lieber Andreas, eine Hörermail, die wir bekommen haben,
aha.
Nämlich von Stefan aus Mannheim, der hat uns nämlich schon vorab geschrieben, weil er so gespannt ist, wie wir wohl das Gold der Wikinger besprechen. Und der kennt auch das Buch sehr gut. Und das fand ich wirklich sehr interessant, weil er nämlich auch diese Stelle hier erwähnt. Stefan schreibt, das hat mich als Kind total schockiert, dieser brutale Überfall auf Bob, als er mit dem von der Straße abgedrängt wird. Ich hoffe, Andreas hat davon keinen Schaden genommen, gab ja mal wieder eins auf die Mütze. Und hier gab es in der Buchversion sogar eine weitere fiese Aktion, denn auch Bobs Vater wird von den Gangstern überfallen, die dadurch an die Bilder kommen wollen. Das ist natürlich der
Fehlt im Hörspiel.
Dann, leider, ja. Und ja, Stefan schreibt weiter, aber es gab auch eine weitere, eine sehr skurrile Szene, die es nicht ins Hörspiel geschafft hat. Und zwar kommen im Buch die drei Fragezeichen in die Zahnarztpraxis von Ingmar Ragnarsson, um über Sam zu sprechen. Neben dem Zahnarzt befindet sich noch sein Bruder, der Schulleiter Karl, in der Praxis. Warum?
Und der sitzt gerade da.
Karl, so ist es. Karl hat derbe Zahnschmerzen und wird durch seinen Bruder behandelt, damit es abends wieder zurück nach Ragnarsson Rock gehen kann. Und Zahnarztszenen sind ja von sich aus schon fies, aber hier wird das Ganze auf die Spitze getrieben, da die Behandlung stattfindet, während sich Ingmar mit den drei Fragezeichen über seinen Sohn Sam unterhält. Dass der Schulleiter trotz Betäubung im Mund mitsprechen will und unter leichten Schmerzen die Behandlung durchgeführt wird, macht die Szene sehr absurd. Schade, dass Francis diesen Teil nicht in das Hörspielskript übernommen hat. Deshalb empfehle ich, das Buch nochmal zu lesen. Sollte man nicht verpassen. Schreibt Stefan.
Ja, das Buch ist wirklich gut. Ja, aber es ist natürlich wieder unglaublich viel. Du hättest das jetzt, wenn du das da reingepackt hättest, dann wäre das noch länger geworden. Man hat hier teilweise auch wirklich Erzählerparts nochmal nachträglich gekürzt, die wurden aufgenommen. Es wurde dann aber wieder rausgenommen, weil die Folge an sich unglaublich viel Stoff geboten hat und das wäre fürs Hörspiel einfach zu viel und zu lang gewesen.
Und wie auch beim Zahnarzt, habe ich neulich meine Zahnärztin mal gelobt, weil die das nämlich nicht macht, dass die einem Fragen stellt, wenn man da mit den Instrumenten im Stuhl liegt und dann soll man immer irgendwie antworten und nur irgendwie sowas sagen, dass ein guter Zahnarzt wartet, bis die Instrumente raus sind. Und fragt dann. Und so wäre es ja auch hier gewesen. Wobei natürlich in einem Hörspiel hätte man da einen Gag draus machen können, dass man, so wie du es gemacht hast.
Das wäre natürlich ganz witzig, aber es hätte unglaublich viel Zeit.
Das hätte einfach viel zu viel Zeit gekostet.
Hier ist unsere Karte.
Danke. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Hört sich gut an. Also, ich beauftrage euch damit, die Vorgänge auf der Insel zu klären. Ja, was haltet ihr von einem Vorschuss?
Sir, Sie meinen Bares? Das ist ja spitze. Wir haben nämlich...
Wir nehmen kein Honorar, Sir. Nicht von Ihnen. Beginnen wir gleich mit der Arbeit. Würden Sie sich bitte die Fotos ansehen? Vielleicht entdecken Sie etwas darauf, was uns allen hilft.
Gern.
Karl Ragnarsson liest hier die Karte und einmal ganz kurz wieder totale Verwirrung. Jetzt will Justus wieder kein Honorar haben. Am Anfang sagt er aber, hoffentlich gibt es endlich mal wieder ein Honorar, wenn wir die Fotos
abgeben. Es ist immer ein einziges Hin und Her.
Ich kapiere es nicht. Aber okay, gut, hier soll es jetzt nicht drum gehen. Utz Richter, toll, oder?
Ja, sind wir nicht alle ein bisschen Bluner? Das ist er doch. Kennen wir aus dem Höhlenmensch als McGee und später als Rubbish George. Ich war ja wirklich schon immer ein Fan von dem, von Utz Richter, obwohl der jetzt im Studio nicht so wahnsinnig zugänglich war. Der war immer sehr freundlich, aber zurückhaltend. Aber hier beschreibt er diese ganzen unheimlichen Vorkommnisse so intensiv, dass ich dachte, schade, dass es von ihm keine Lesung gibt. Ich habe nämlich mal geguckt, gibt es da irgendwie auf Audible irgendwas, aber von ihm gar nichts. Schauergeschichten von Edgar Allan Poe zum Beispiel.
Ja, das wäre toll.
Oder Krimis von Agatha Christie hätte ich von ihm wirklich gerne mal gehört. Wirklich ein ganz großartiger Erzähler, der einen sofort fesseln konnte und ist hier eben auch wirklich wieder ganz anders in seiner Rolle, als zum Beispiel im Höhlenmenschen als McGee. Viel vorsichtiger und nicht so aufbrausend und energisch, aber immer extrem gut vorbereitet. Und das war er immer. Er hat sich immer sehr auf seinen Part konzentriert. Und das merkst du hier auch total.
Das ist toll und passt auch gut zu den anderen. Das ist wieder eine ganz eigene Farbe. Und man nimmt ihn gerne mit auf, so fast als viertes Fragezeichen dann ja auch. Also das funktioniert irgendwie sehr schön in dieser Rolle. So, jetzt ist mir nach ein bisschen Musik.
Da ist Sam.
Er futtert für drei.
Und ist ganz friedlich. Vielleicht hat er ja mit dem ganzen Theater gar nichts zu tun. Möglicherweise haben alle Vorkommnisse eine natürliche Erklärung.
Das glaube ich nicht. Die Vorgänge wurden planmäßig herbeigeführt. Diesen Zusammenhang und die Strategie, die dahinter steckt, müssen wir aufdecken.
Just!
Was ist los, Peter?
Er ist weg. Sam ist weg. Verschwunden.
Los, kommt mit. Wir müssen wissen, wo er geblieben ist. Schnell, sobald wir ein paar Schritte vom Lagerfeuer weg sind, ziehe ich das Kostüm aus. Ist mir sowieso zu warm darin.
Ja, Passetti sagt am Lagerfeuer, Männer singen skandinavische Lieder. Sehr schön.
Ja, und Bob und Peter als Wikinger und Justus als indianischer Medizinmann verkleidet. Aber diese Musik, das klingt ja eher nach Augsburger Puppenkiste. Ja, und Aquavit aus dem Stiefel. Also ganz klar.
Ich habe mal versucht nachzuforschen, was das sein könnte. Also auch die Hörspielforscher, die wir ja gerne dann mal anzeigen.
Da findet
die,
man nichts.
Die waren auch ratlos, wussten es nicht genau. Ist vielleicht irgendwie so eine generische Scandinavian Song Sounds. Ich muss das hier mal ein paar Leuten vorspielen. Vielleicht triggert
das doch nicht skandinavisch, oder?
Ja, ja, nee,
ist das skandinavisch?
Ist ein bisschen schwedisch vielleicht irgendwie so. Irgendein Midsommar-Hit, keine Ahnung. Müssen wir mal recherchieren und rausfinden. Ja, gibt ein bisschen Flair, aber es ist ein bisschen schräg. Ein bisschen draufgekleistert, ne? Also es klingt irgendwie nach ein bisschen was anderem.
Ja, ja. Ja, und Justus, Peter und Bob fliehen dann vor Sam, dem Geist von Captain Carter, und treffen dann beim Lagerfeuer auf Karl Ragnarsson, ja, haben wir ja schon, und Ingmar. Und Ingmar, das ist Rolf E. Schenker. Rolf E. Schenker kennt man wirklich noch von den alten Europaschallplatten, noch ein ganz alter Europa-Märchen-Hörspieldarsteller, zum Beispiel der Graf von Krötenbrunn aus Dr. Allwissend, das habe ich ja geliebt als Kind. Und dann ist er der Strudel aus der kleinen Seejungfrau und Richelieu bei den drei Musketieren. Und dann hat der Einsiedler bei Goldmarie und Pechmarie, also eine richtige Märchenstimme. Und wir kennen ihn als drei Fragezeichen-Fans noch als Radcliffe im Nebelberg.
Ja, richtig.
Da gibt es von Rolf E. Schenker übrigens auch ein tolles Video im Internet bei YouTube. Da sitzt er bei sich im Wohnzimmer und erzählt von seinen Erfahrungen als Schauspieler und von den Anfängen der Festspiele in Bad Segeberg. Und das ist wirklich toll. Du klebst da wirklich an seinen Lippen und er ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Erzähler. Rolf E. Schenker erzählt, heißt das, glaube ich. Muss man unbedingt mal reingucken. Das ist toll.
Und Segeberg am Anfang, das war doch tatsächlich dann auch eher, da ging es hart zu, oder? Eher wie im Wilden Westen.
Ja, damals, ohne Absicherung. Sind dann wirklich, die Pferde sind verunglückt, die Schauspieler haben sich alle Knochen gebrochen. Ja. Es war ja auch wirklich, das ging langsam los und er ist wirklich einer der wenigen, die von Anfang an in Bad Segeberg dabei waren. Und kann tolle Geschichten erzählen.
Und hier hat er sogar auch einen Revolver dabei. Und jetzt müssen wir reinhören in die wahrscheinlich gruseligste Stelle im Hörspiel, das Wolfsheulen.
Dieses Geheul haben wir in den beiden vergangenen Nächten auch gehört.
Da ist es wieder.
Scheußlich.
Es kommt von den Felsen dort.
Immer aus der gleichen Richtung.
Ja, da haben wir auch den Geist gesehen. Der Geist heult aber nicht wie ein Wolf. Im Übrigen wäre zu bemerken, dass es weder hier auf der Insel noch sonst irgendwo in Kalifornien wildlebende Wölfe gibt.
Wer will das wissen? Vielleicht hat ein einzelner Wolf überlebt und kann nicht weg von dieser Insel.
Nein, Sir. In dieser Gegend hat es noch nie Wölfe gegeben.
Keine normalen Wölfe. Aber wenn das nun auch so ein Spuk ist wie Kapitän Coulters Geist.
So, das fand ich toll. Es ist natürlich für Kassettenkinder dann ein Knaller, dass das Ganze als Kassettenrekorder entlarvt wird, der dann gegen das Höhlenecho anspielt. Aber war auch immer toll zu sehen, wie Justus in so Situationen die Nerven bewahrt und dann mit Wissen argumentiert. Weil das ist schon richtig, richtig gruselig, dieses ganze Ding. Weil man einfach nicht genau weiß, was ist es. Ja, obwohl man dann, ja gut, Wölfe können es nicht sein, aber vielleicht ist es was anderes.
Der Sound von den Wölfen ist natürlich auch toll. Man ist dann eher, ach so, okay, alles nur Kassette. Ich fand das ja eher so ein bisschen lame.
Ach, du fandst das lame?
Ja, okay. Ich hätte mir dann natürlich, ja, na, ich fand die Stimmung gut, aber dass es dann eben aufgelöst wird, es ist nur... Die Kassette kennen wir natürlich schon, passiert ja auch relativ häufig.
Als Kassettenkinder feiert man das.
Ja, Kassetten. Ich bin ja ein Schallplatten.
Okay, gut. Wenn da ein Plattenspieler gestanden hätte, dann wärst du.
Das hätte ich jetzt dann gut gefunden.
Sehr gut. Ja, aber das ist sehr schön. Da ist natürlich dann zumindest ein Teil gelöst. Aber wir müssen natürlich noch gucken, was da überhaupt los war. Was ist auch mit Bill Manning? Wir wissen es ja noch nicht und das Rätsel ist sozusagen noch nicht zu Ende.
Ah, da ist Sam. Er kniet auf den Felsen und greift in eine Spalte.
Ist es das, was er vor uns verbergen will?
Vielleicht, aber da ist noch mehr auf dem Bild. Eigentlich müsste es Ihnen auffallen, Sir.
Mir?
Ihnen oder Ihnen, Dr. Ragnarsson. Sehen Sie sich das Bild genau an. Ich telefoniere inzwischen mit der Polizei. Wir müssen zur Insel hinüber und zwar schnell.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Bevor ich gehe, habe ich noch eine Frage, Sir. Hat Ihr Sohn Sam eine Tätowierung auf dem Arm, eine Seejungfrau?
Eine Seejungfrau? Nein. Aber ich kenne jemanden, der so eine Tätowierung hat. Wer war das doch noch? Jetzt weiß ich es. Walt Green hat so eine Zeichnung auf dem Arm. Ein Fischer, ein unangenehmer Mann. Er ist schon einige Male mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.
Das dachte ich mir, Sir. Ich muss jetzt telefonieren. Die Zeit drängt.
Ja. Jetzt fällt der Verdacht auf einen Fischer namens Walt Green. Der hat nämlich dieses Seejungfrauen-Tattoo auf dem Arm und nicht der Sam. Das ist auch sehr schön gespielt, wieder hier von Rolf E. Schenker. Das Zusammenspiel mit der Musik, das ist sehr atmosphärisch und sehr stimmig. Eine tolle Ecke. Aber dann wird es ja wieder dramatisch, weil Justus jetzt plötzlich den Einsatz der Küstenwache quasi im Alleingang leitet. Ja. Gibt dann Anweisungen wie ein alter Hase, während Reynolds ihn einfach machen lässt und Justus komplett das Zepter übernimmt. Und die beiden, Justus und Reynolds, die wirken wirklich wie Professor Van Dusen und Hedge, wobei Justus jetzt Van Dusen ist und Peter und Bob haben überhaupt nichts mehr zu melden. Genau. Völlig, die sind über Bord geschmissen worden, keine Ahnung, die sagen gar nichts.
Das meinte ich am Anfang, ne? Dass plötzlich werden die wie so rausgeblendet, die spielt keine Rolle mehr, Justus übernimmt dann komplett und dann wird's richtig hart und Action gibt es auch und jetzt hört mal bitte genau hin, denn hier in diesem Ausschnitt, da gibt es einige interessante Europa-Sounds zu entdecken.
Taschenlampen einschalten, leuchtet sie an, blendet sie! Polizei, Sie sind alle festgenommen, lassen Sie das Messer fallen und nehmen Sie die Hände hoch!
Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich mich mal über euren Anblick so freuen könnte, Jungs. Wie seid ihr nur dahinter gekommen?
Leute, legt ihn Handschellen an. Bei Sam ist das nicht nötig.
Oh, verflucht!
Justus, nun rede schon. Was geht hier eigentlich vor?
Darf ich Ihnen diesen Mann vorstellen, Kommissar? Es ist Mr. William Manning, der Mann, der angeblich ertrunken und von einem Haifisch zerfleischt worden ist.
Also, ich entdecke hier zwei Sachen sofort als Kassettenkind. Das eine ist natürlich das berühmte dieser Arc-Sound, den es überall gibt. In 1000 Hörspielen wird er eingesetzt, immer wieder.
Aber das ist dieses berühmte Verflucht. Mhm. Genau, das ist nämlich das Problem. Ich sehe das hier auf dem Originalmanuskript von Frau Körting. Als diese Schurken, diese beiden Fischer, Ted und Walt dann von der Polizei festgenommen werden, da hat Francis im Manuskript völlig vergessen, Reaktionen von denen reinzuschreiben.
Ah, ja, okay. Mhm.
Und das war dann plötzlich alles stumm. Und dann hat man im Schnitt gemerkt, da fehlt ja irgendwas. Und deswegen hat man nachträglich dann irgendeinen passenden Soundschnipsel gesucht, der dafür passen könnte, also Reaktionen und sich ein bisschen wehren. Und dann hat man dieses Verflucht gefunden. Und das ist eigentlich Rainer Brönnecke aus einem völlig anderen Hörspiel, nämlich er als Jack Morris in dem ersten Kung-Fu-Hörspiel von Europa. Und das ist aus dem Tiger vom Apache Creek von 1976.
Wow.
Das klingt großartig und passt perfekt, finde ich.
Passt perfekt. Gut. Und wenn du jetzt auch noch weißt, wer diese kämpfenden Männer sind, das ist nämlich der andere Sound, der immer wieder eingesetzt wird. Ich kenne das schon von den fünf Freunden. Das ist immer die gleiche Abfolge. Das müssen wir irgendwie nochmal recherchieren.
Aber das, ich kann dir sagen, das kann eventuell so sogar Original Horst Frank sein, weil der war ja dieser Kung-Fu-Mönch. Teilweise ja.
Das können wir mal recherchieren, ob das tatsächlich aus der gleichen Quelle kommt. Aber das sind so Sachen, die erkennt man natürlich sofort. Wie die Schrittfolgen, wie Türen, wie Bremsen quietschen, die Schüsse und so weiter. Gehört das auch dazu. Und das fand ich toll, dass das hier gleich mal alles in einem zusammenkam.
Ja.
So, und dann gibt es ja schon die Auflösung, du hast es gesagt, Justus macht es mehr oder weniger im Alleingang. Bill Manning und seine Frau wollten die Lebensversicherung betrügen. Die beiden Fischer sollten ihn nach Mexiko bringen. Sehr schön finde ich diese Stelle, als Bill dann sagt, ja, nichts davon kannst du beweisen, Junge. Ich hatte einen Unfall im Boot und verlor das Gedächtnis und sogar Justus lachen muss über diese Scheißerklärung, dieses aus dem Ärmel geschüttelte. Das fand ich sehr schön. Das glaubt er, glaube ich, selbst nicht. Ja, und dann geht eigentlich ja alles sehr schön aus. Aber Kommissar Reynolds bringt noch ein sehr freundliches Fettshaming an Justus.
Furchtbar. Ja,
komm, das hören wir uns auch nochmal an.
Also, eins muss man ihm lassen. Er ist zwar ziemlich dick und recht langsam auf den Füßen, aber verflixt schnell im Kopf. Die Polizei von Rocky Beach kann froh sein, ihn auf ihrer Seite zu haben.
Ja, da ist auch der Abschlusslacher so ein bisschen verhalten. Na ja, okay, gut, aber Justus kriegt auch Passetti äußert sich ja einmal sehr abfällig lachend den umfangreichen Justus. Also in dieser Folge kriegt er es wirklich ab. Er hatte nie eine Chance, der arme Justus. So, aber
er kriegt sein Pferd weg.
Richtig, ja. Das Rätsel um das Gold der Wikinger ist gelöst und wir freuen uns schon auf den schrulligen Millionär im nächsten Bobcast. Seid bereit.
Alles klar, macht's gut.
Bis dann.
Ciao. Tschüss. Podcast with Cash Infinity.